Dinge von Interesse. Der Podcast.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Beziehungsweise eine neue Folge von Dinge von Interesse, die sich einer Science-Fiction-Serie stellt, die nach Doctor Who startete, aber vor Star Trek. Ja, das gab es wirklich. Und nicht ganz, aber hey, ich habe einen Profi dabei. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen dir.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Lange nichts gehört voneinander. Ne? Ich bin ja tatsächlich mal 3 Wochen nicht aufgetaucht.
Ja, unglaublich. Wir haben schon eine Suchanzeige nach dir aufgegeben.
Du hattest nicht ganz recht mit vor Star Trek. Sie ist tatsächlich 2 Wochen nach Star Trek gestartet.
Ah, verdammt, verdammt, verdammt.
Also die USA waren dann tatsächlich, Star Trek war wirklich 2 Wochen vorher. Und dann haben die wahrscheinlich ganz schnell, weil Star Trek so ein Riesenerfolg war, haben die ganz schnell Raumpatrouille produziert.
Nee, ich sehe auch gerade, dass du natürlich recht hast. 17. September 1966 gab es den Rücksturz ins Fernsehen. Das war ja ein bisschen nach dem Beginn von Star Trek. Wir reden über Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion, eine deutsche Produktion des öffentlich-rechtlichen damals, sogar eine öffentlich-rechtliche Produktion, die, ich zitiere den Wikipedia-Eintrag, damals ein Straßenfeger gewesen ist. Wurde mit 56% Marktanteil. Das ist ja unglaublich. 56%. Das hat man später, glaube ich, in den 80ern nur im Glockertal. Oder wie heißt das? Wo war Schwarzwaldklinik? Glockertal oder wie? Gloppertal oder irgendwie?
Frag mich doch sowas. Ja, ich habe, glaube ich, eine Folge gesehen. Ich glaube, die mit der Vergewaltigung, die sie verboten haben, die habe ich dann auch geguckt.
Ja. Tatsächlich hat man aber, wie gesagt, in deutschen Landen eine Science-Fiction-Serie produziert. Ich will das gar nicht so disputierlich sagen, denn wir haben ja mit Filmen wie Metropolis, eigentlich haben wir ja vom, wenn man so in den Beginn des Kinos guckt, da haben wir schon ganz schön geile Dinge mal gerissen, ne?
Also die Deutschen sind eigentlich die Begründer des fantastischen Films.
Ja, das weiß ich. Es ist
eigentlich, wenn man das genau sieht.
Eigentlich ein bisschen traurig heute, ne? Dass das,
ne? Ja gut, wir hatten zwischendurch ja mal diesen Fliegenschiss und der hat uns ganz gut zurückgeworfen damals.
Scheiße, ne?
Also das hat einem dann so ziemlich Reputation gekostet. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, warum. Nein, aber Raumpatrouille Orion ist natürlich für mich auch die erste Science-Fiction-Serie, die ich tatsächlich bewusst im Fernsehen geguckt habe.
Okay. Weißt du noch, das wird ja dann nicht so, das kann ja nicht zur Erstausstrahlung gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwann.
Doch, das war zur Erstausstrahlung, da war ich 6 Jahre alt.
Das hast du da echt schon gesehen? Du bist ein Augenzeuge quasi der Erstausstrahlung.
Ich bin ein Augenzeuge. Ich hatte den Vorteil, dass ich im Wohnzimmer geschlafen habe damals, weil wir eben eine kleine Wohnung hatten. Und wenn dann abends natürlich der Opa und die Oma zusammen Raumpatrouille geguckt haben, dann war ich natürlich dann rechtzeitig wach, weil ich das natürlich schon mitgekriegt hatte, dass da was für mich ist. Hab das natürlich damals auch gar nicht so einschätzen können. Ich habe es dann irgendwann in der Wiederholung nochmal gesehen und fand es dann wirklich toll. Aber die Serie hat mich tatsächlich jetzt auch 40 Jahre begleitet.
Ich habe es ja erst wirklich sehr, sehr spät gesehen, irgendwann in den 90ern Sat.1. Daran kann ich mich erinnern, dass ich die irgendwie, da kannte ich, da war ich schon, also weißt du, Deep Space Nine, Voyager, das kannte ich alles schon. Und dann gab es halt diese Serie, von der ich natürlich auch wusste, dass sie existierte. Und ich habe sie dann einfach geguckt unter dem Nimbus von, das sind Dinge, die man mal gesehen haben muss. Ne, das gehört einfach zur Sozialisierung dazu, das zu gucken. Und ich wusste, dass es halt noch in Schwarz-Weiß war und dass es halt eine Serie aus den 60ern war und dass es auch nur 7 Folgen gegeben hat. Und da habe ich mir das angeguckt und da weiß ich noch, das Schwarz-Weiß, da habe ich mich unfassbar schnell dran gewöhnt und war dann total in diese Serie reingezogen, wie mir das jetzt kürzlich, als die Serie auf Netflix gestellt wurde, das war so der Grund jetzt so ein bisschen, warum ich aktuell wieder so ein bisschen auf dem Trip gewesen bin, sie wieder gesehen habe. Ich hatte sie zwischendurch dann noch irgendwann mal gesehen, aber da war ich sofort wieder drin und bin immer noch fasziniert von dieser ganzen Welt und diesem ganzen Umgang auch, die Figuren miteinander haben, weil das Schwarz-Weiß, also mir geht es wirklich so, ich bin da sofort drin, oder war relativ schnell drin, aber damals war ja Farbe schon angesagt, oder? Also 66 war doch Farbfernsehen schon.
Wir hatten schon Farbfernsehen in Deutschland, tatsächlich. Ja. Aber das war natürlich auch eine Kostenfrage damals gewesen, weil die ja noch auf Film produziert haben. Und Damals war einfach schwarz-weiß die Entwicklung einfach billiger. Und da man in eine Science-Fiction-Serie damals nicht unbedingt so viel Hoffnung setzte, hat man dann gesagt, okay, mach's lieber billiger, ne?
Ja.
Es gibt farbige Testaufnahmen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Die kann man sogar auf YouTube oder auf einschlägigen Videoplattformen finden, dass es farbige Aufnahmen gegeben hat. Und tatsächlich habe ich sowas auch wie Set-Fotos gesehen, die hatten wirklich Farbe. Mhm, richtig, also eigentlich, eigentlich alles schwarz-weiß, auch in Wirklichkeit.
Ja, genau. Dietmar Schöner war eigentlich schwarz-weiß.
Komplett farblos. Nee, richtig, aber das, was mich total fasziniert hat, war so dieses, weil die Serie dann doch an einigen Stellen schon arg deutsch ist. Nämlich gerade diese ganzen Kommandostrukturen und also wir sind ja auf dem schnellen Raumkreuzer Orion und sind da mit einer sehr kleinen Mannschaft unterwegs, was wir ja von Star Trek gar nicht so kannten. Ne? Also unter 400 Mann machen wir es eigentlich nicht. Ne?
Richtig.
Und das waren ja nur so eine Handvoll Leute und ein politischer Offizier mit an
Bord. Der kam aber erst in der zweiten Folge.
In der zweiten Folge und die sind dann quasi unterwegs und bekämpfen die Frogs. Und allerlei, von Robotern bis Deserteure, kann man sagen.
Bis zu bösen Frauen.
Bis zu bösen Frauen. Und im Prinzip schafft man es ja fast alle Science-Fiction-Klischees, die es so gibt, die damals aber noch, glaube ich, nicht diese Klischees waren, aber in 7 Folgen zu packen, oder?
Ja, die hatten Laserstrahler, ja. Die hatten Beiboote, die hatten dauernd Probleme mit Sauerstoff. Ständig haben die irgendwo, wenn die gelandet sind, irgendwo Probleme mit dem Sauerstoff gehabt.
Super, ne?
Sie hatten weltenvernichtende Waffen.
Der Overkill.
Und die hatten eben eine unbekannte Bedrohung, mit der man nicht kommunizieren konnte.
Die haben die Borg gehabt, bevor es die Borg gab. Ne?
Im Endeffekt schon.
Ja, das fand ich nämlich auch faszinierend. Die Frogs, einmal die Darstellung mit so als so eine Art Lichteffektwesen. Ne? Mhm. Das war durchaus deutlich kreativer, als was wir danach 30 Jahre in Star Trek gesehen haben, oder?
Es war vieles an der Serie deutlich kreativer.
Ja.
Ich sag zum Beispiel mal, der Captain, also der Commander Cliff Alistair McLean, gespielt vom großartigen Dietmar Schönherr, der nicht nur einen wunderschönen Vornamen hat, sondern einfach auch damals einer meiner Lieblinge war. Mhm. Der ist ja doch ein sehr gewagter Charakter für eine deutsche Serie, ne?
Ja.
Weil der widersetzt sich ja der Obrigkeit eigentlich ständig. Mhm.
Und das, obwohl wir so viel Obrigkeit erfahren in dieser Serie.
Richtig.
Das ist noch so das andere, nämlich wir erfahren unheimlich viel Worldbuilding in diesen 7 Folgen. Gerade wie es so auf der Erde ist, auch so, dann gibt's die Regierung, hier die schnellen Eingreiftruppen, ne? Und das ist total faszinierend, was wir von den Kommandostrukturen erfahren. Auch diese Meetings,
ne? Es ist ja wohl eine Militärdiktatur, ne?
Offensichtlich, ja. Aber auch eine mit einer feigen Regierung, wie wir erfahren.
Das ist ja bei jeder Militärdiktatur so.
Ja, das stimmt allerdings. Aber da musste ich auch sehr, sehr lachen. Ich habe wo diese Supernova auf dem Weg zur Erde ist halt, ne? Ich glaube, das ist so meine Lieblingsfolge tatsächlich, obwohl ich alle wirklich mag. Aber da finde ich so vieles faszinierend. Da gibt's ja auch diese Besprechung von quasi diesen ganzen Erdeinheiten, die dann sagen, ja, was machen wir denn da und wie sieht es denn aus? Evakuieren wir den Planeten? Nein, das können wir nicht. Da müssten wir ja alle Raumschiffe zurückrufen. Oh, dann hätten wir nur für 0,24. Und die Regierung sagt, die Erdregierung sagt, erstmal nicht evakuieren. Und dann gibt es so einen der Kommandanten da, der sagt, ach, Sie meinen die Erdregierung, die sich heute komischerweise auf dem Mars trifft? Da dachte ich,
ja, richtig.
So wäre es aber wahrscheinlich, oder? Also wenn wir Deutschen das machen würden, oder?
Du kannst doch davon ausgehen, wenn Donald Trump jetzt noch einen Atomangriff auf den Irak startet, dass er sich dann vorher des Landes begibt. Also dass er vorher dann irgendwo außerhalb von Amerika in irgendeinen Bunker geht.
Ja, wahrscheinlich. Aber weißt du, was ich daran faszinierend finde, an diesen Treffen der Kommandoebenen und der verschiedenen Sprecher, dass das, da ist nicht irgendwie der Präsident, sondern das ist irgendwie eine Arbeitsebene, oder? Die sich da trifft und dann die Entscheidung trifft.
Also wir lernen ja, die normalen Politiker lernen wir ja kaum kennen in der Serie.
Ja.
Wir sind ja eigentlich immer nur in diesen Militärstrukturen drin und das ist ja auch das, was die Leute der Serie vorwerfen, dass das so faschistoid wäre. Es stimmt nicht. Es ist einfach das, was damals sehr progressiv gewesen wäre.
Ja.
Also es ist,
es waren ja so die 60er, das darf man ja auch mal nicht vergessen, ne?
Also eben, man muss das von damaligem Standpunkt aus sehen.
Ja.
Und deshalb ist dann auch so eine Episode, wie meine Lieblingsepisode ist eben die, wo Cliff Alistair McLean auf dem Frauenplaneten gefangen ist. weil alleine was da an frauenfeindlichen Sprüchen rüberkommt von der gesamten Mannschaft, also unter anderem auch von Captain Blaubär, das ist schon aus heutiger Sicht sehr ironisch.
Ja, kann man sagen, ja, die Besetzung war aber wirklich krass. Dietmar Schönherr haben wir als Nico Major, Cliff Alistair. Eva Flug spielt Lieutenant Tamara Jagalowski. Und natürlich und Captain Blaubär, die Stimme von Captain Blaubär, Wolfgang Völz, ist Lieutenant Mario De Monti. Großartig. Dann auch schön, und das ist ein Liebling, Klaus Holm, der große Klaus Holm als Lieutenant Hasso Sibjonsen.
Ja. Also, ja, Hasso ist sowieso
Hasso ist super. Hammer. Ich weiß auch gar nicht, wie Sascha in der letzten Besprechung da unbedingt kommt, dass der nicht Hasso heißt. Der wird natürlich heißt der Hasso.
Ja, klar.
Ja.
Das ist genau wie Atan.
Ja, das ist, die Namen sind schon total faszinierend. Aber wir sehen in einer relativ kleinen Crew tatsächlich, dass es auch einen durchaus einen respektablen Frauenanteil gibt und die auch was zu sagen haben in dieser Serie.
Ne? Naja gut, also jetzt mal die Original-Crew der Orion hat nur eine Frau.
Genau, aber es kommt ja noch ein politischer Offizier dazu.
Es kommt ja der politische Überwachungsoffizier, also der ja nur dafür da ist, um Cliff Alistair McLean zu überwachen. Mhm. Und das ist eben die berühmte Tamara Jagalowsk und die großartige Eva Flug, die ich also wirklich liebe in dieser Rolle.
Sie spielt ein GSD-Sicherheitsoffizier.
Genau. Und die sorgt dann eigentlich dafür, dass dieses Team eigentlich zusammenwächst. Ne?
Ja.
Und sie gehört auch dann am Ende wirklich zum Team.
Und das also innerhalb ist ja dann weniger Folgen. Und das innerhalb von wirklich weniger Folgen. Ne?
Richtig. Du hast 7 Folgen und du hast vor allen Dingen hast du auch eine Crew, die also 2 Wochen vor Star Trek durchaus schon divers gestaltet ist, weil der Atan ist ja ein Russe. Der Mario ist ein Italiener. Dann hast du also nicht nur Deutsche da in der Crew sitzen.
Ja, klar. Und ganz ehrlich, es ist ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Tamara Jagalowski ein bisschen russisch
Namen.
Ja, also wenn man so an Politoffizier denkt, ne, dann
ja, also dann denkt man an den Russen.
Ja, wo es daherkommt, ist dann halt klar. Aber dadurch, dass sie ihm sehr gut, also sie gibt ihm ja durchaus Kontra und das im Prinzip, also das ist natürlich auch ihre Rolle. Aber das, ich glaube, dass das zu der Zeit auch definitiv keine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
Richtig. Und was sehr schön ist, ist eben auch dieses Team als solches, diese Crew als solches, die hat ja auch genau die Ironie, die später dann in Star Trek eben die Serie ausmachen sollte.
Mhm. Ja, ne? Zum Thema Frauenbild, weißt du, was mir da noch echt auch in dieser von mir beliebten Supernova-Folge sehr aufgefallen ist? Nämlich, wir lernen ja auch noch eine Vorgesetzte von McLean kennen, nämlich die Kommandantin der Hydra.
Ja, die Lydia van Dijk.
Genau, die auch, glaube ich, Admiral ist. Ich glaube, als Admiral wird sie bezeichnet. Sie ist also ranghöher als er. Und er will sie ja retten. Sie ist ja auch irgendwie in Gefahr. Und sie sagt, nein, machst du nicht. Deine Mission ist, diese Supernova aufzuhalten. Das geht hier um die Zukunft der Erde. Und da musst du uns jetzt hier mal vergessen. Und er sagt, und dann sagt er ich werde sie holen und so. Nein. Du machst das, das ist ein Befehl und da hältst du dich dran. Und das fand ich total stark, weil er sich total emotional verhalten hat und sie halt völlig rational eine vernünftige Entscheidung getroffen hat. Das fand ich, weißt du, das wird ja oft in Filmen und Serien andersrum dargestellt, weißt du?
Richtig.
Da wird ja so gesagt, der Mann ist der kühle Logiker und die Frau ist dann so die Emotionale. Ne? Und dass sie da haben sie einfach mal so die Rolle getauscht und sie ist sein Vorgesetzter. Und er sagt ja auch in dieser Folge, er hat von ihr extrem viel gelernt und sie ist ein Vorbild für ihn und so. Und das ist das, was ich sage, wenn ich da so drauf gucke, aus heutiger Sicht, denke ich mir so, wow.
Ja, das waren die 60er halt.
Ja.
Ne? Das waren die 60er, da war dann wirklich Gleichberechtigung, war schon ein Thema. Und das ist eben das, wie gesagt, ich finde das immer so furchtbar, dass die Leute der Serie immer vorwerfen, die wäre so faschistoid und so militaristisch. Nein, im Gegenteil, die ist sogar unglaublich progressiv. Die geht Themen an, die du damals eigentlich im Fernsehen nicht ansprechen solltest.
Das war wahrscheinlich dadurch möglich, dass man halt es als Zukunft und als Science-Fiction-Serie halt gebrannt hat. Das war ja auch bei Star Trek so, dass man da Dinge zeigen konnte, die, wenn man gesagt hat, das ist jetzt eine Western-Serie oder eine Cop-Serie, vielleicht nicht so untergebracht hätte bekommen. Ist ein bisschen traurig, erinnert mich immer an die Deep Space Nine-Folge, wo sie solche Sachen in Science-Fiction-Büchern halt versuchen müssen unterzubringen. Ne? Das ist so ein bisschen, weil man das nicht so sagen darf oder nicht so in der aktuellen Presse zeigen darf, ist dann so ein bisschen, durchaus ein bisschen traurig. Aber ich habe zumindest gesehen, dass die Serie tatsächlich dann dauerhaft immer wiederholt wurde, bis Ende der 90er. Also dass die, ständig. Das ist krass, dass die so lange an mir vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich, weil sie auf öffentlich-rechtlichen Sendern lief und an mir vorbeigegangen
ist. Ihr wart ja damals dann schon so die Generation Super RTL und so.
Ja, ne? das war
also. Ne, so morgens früh um 6 Uhr einschalten und dann schon die ersten Trickserien gucken.
Trickserien, Samstag, genau, der Trickfilm Samstag, Tutti Frutti am Abend, ne? Und wenn man Glück hatte, wurde der große Halbert Feuerstein schon auf irgendwo drauf geschnürt, abends fisch miteinander.
Ne? Ja, richtig,
also,
richtig.
Übrigens genau. Tribut an den großartigen Herbert Feuerstein.
Ich verbeuge mich immer noch vor ihm.
Ja, hast du den, von dir habe ich das ja, den Podcast, den er aufgenommen hat, wo er über
seinen Tod
redet. Das musst du erstmal haben, oder? Oder?
Ja, du musst einfach schon mal deinen Nachruf musst du eigentlich schon mal vorproduzieren. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mache ich demnächst auch.
Ja, aber es war halt irgendwie dann immer präsent, es blieb halt immer bei diesen sieben Folgen. Weißt du, ob man so mal ernsthaft überlegt hatte, das mal zu remaken oder was Neues zu machen?
Also vor der Internetzeit weniger. Da gab es dann einige Romane noch. Und die habe ich auch gerne gelesen, meistens von Kurt Brand, der ja auch Reden Dark geschrieben hat. Da habe ich also war ich immer froh, wenn ich irgendwas bekommen habe. Aber in der Internetzeit, so ab der Mitte der 90er, hast du immer mal wieder Gerüchte gehört, da wäre irgendwas in Planung und irgendjemand hat sich die Rechte gesichert und die waren ja noch bei der Bavaria. Und damals war die Bavaria ja auch noch relativ groß. Die hatten ja dann noch den, der gestorbene Produzent.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Eichinger.
Eichinger, genau, ja.
Genau, und Eichinger hatte da seine Fingerchen drauf und wollte auch was machen, weil er ja auch großer Fan der Serie war. Aber irgendwie ist das finanziell nie zustande gekommen. Die haben die richtigen Schauspieler nicht zusammengekriegt. Dietmar Schöner war bereit, dazu nochmal zu kommen. Aber bei den anderen war es schon schwieriger, bei denen, die noch lebten.
Ja, das ist tatsächlich, ich habe ein Interview mit ihm aus den 90ern gefunden, wo er auch sagte, wenn man ihn ruft, würde er nochmal einen Rücksturz machen. War ja dieses Rücksturz zur Erde-Ding, was es in der Serie gab. Diese Eigensprache war auch toll. Aber ich hab gelesen, einmal, dass er dazu wirklich bereit gewesen ist, das nochmal zu machen oder zumindest mitzuwirken. Und dann, aber da habe ich relativ wenig zugefunden, soll es mal einen konkreten Plan gegeben haben, tatsächlich mit unserem Spielberkle, nämlich Roland Emmerich soll im Zuge der Phase von Independence Day, wo er hier auch so abgefeiert wurde, mit Pro7 tatsächlich mal ernsthaft über ein Remake von Raumpatrouille Orion, also zumindest in die Richtung hat man wohl gedacht, aber es ist auch nicht zustande gekommen. Da gibt es so ein paar Ankündigungen, aber irgendwie verlaufen die sich auch alle im Sand.
Ja, das Einzige, was wirklich dann irgendwann zustande kam, war dieser großartige, tolle Film.
Ja.
Dieser Zusammenschnitt aus den 7 Episoden
Rücksturz
mit
ins Kino, ja.
Ja, mit, wer war das noch, der da die Laudatio gehalten hat oder die Fernsehreporterin gespielt hat. Elke Heidenreich.
Genau, Elke Heidenreich war das. Richtig,
ja.
Genau.
Ja.
Und es gab also, auch, das Intro war, glaube ich, auch neu gesprochen und so, aber es war ja ein Zusammenschnitt, ne? Es war ein Zusammenschnitt von einigen Teilen der Folgen.
Ja, ne? Und das war, war einfach nicht schön, jetzt mal ganz ehrlich. Es war nicht schön, es war auch nicht nötig.
Ja, ich habe jetzt auch, ich habe mir jetzt die DVD-Box mal dann günstig bei einem großen beim deutschen großen Versandhändler, beim Quelle-Kanal.
Doch, Thalia.
Ja, Thalia. Bei Neckermann und ich habe die DVD-Box bestellt, weil ich auch so ein bisschen nach so ein bisschen so Hintergrundinfo muss nochmal geguckt habe, abseits der Folgen, und habe auch diesen Kinofilm mir jetzt nochmal angesehen und dachte auch, ja gut, okay, aber wirklich, eigentlich haben sie es sich natürlich echt einfach gemacht, ne, mit dem Zusammenschneiden von so ein bisschen was.
Ja, und vor allen Dingen, es war auch absolut nicht nötig, weil es geht hier wirklich nur um 7 Folgen, um 7 Stunden Investition, und die kann man als Fan ruhig mal nehmen, diese Zeit. Ja. Also,
meinst du, das war nur noch eine Promo, obwohl das doch gar nicht nötig war? Jeder kannte doch die Serie, auch wenn er sie nicht gesehen hat vielleicht.
Nee, scheinbar kannte keiner die Serie. Also mein Sohn hat auch danach erst Interesse an der Serie gefunden, obwohl ich die schon hier stehen hatte.
Okay.
Ja. Also,
aber der lief im Kino gar nicht mal schlecht. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es ja fast ausschließlich recyceltes Material ist.
Naja gut, der hat sein Geld natürlich locker wieder eingespielt. Ne?
Ja. Was glaubst du auch daran, dass, blöde gefragt, ich habe gelesen, besser so, ich habe gelesen, dass der Versuch damals das Ganze zu refinanzieren geht, da musst du ja raus aus Deutschland, wenn du ein teures Produkt halt hast, ein richtig teures Produkt. Und es gab einen Versuch, das in die USA zu verkaufen und soll aufgrund des Schwarz-Weiß gescheitert sein.
Glaubst du das? Oder? Das mag möglich sein. Also in den USA lief die Serie ja auch, ne?
Aber viel später, ist ja
als Space Force, ja, ich weiß nicht, irgendwie Anfang der 80er oder sowas.
Ja, ja.
Und war damals auch recht beliebt. Also ich hatte Brieffreunde, die dann wirklich sagten, hey, ihr Deutschen könnt ja tatsächlich Science-Fiction drehen. Warum macht ihr das denn nicht?
Und dann haben sie dir geschrieben, guck doch mal diesen Metropolis.
Ja, zum Beispiel. Nein, aber es ist ja wirklich so. Das Verblüffende ist einfach, dass diese Folgen, wenn du die heute guckst, die sind ja auch immer noch spannend, komischerweise.
Ja, ja, ja.
Du liebst diese Charaktere, du verliebst dich in der ersten Folge daran. Du hast so viel Worldbuilding, was überhaupt nicht nötig war, wie die Tanzszenen und ähnliches.
Alter, dieser Tanz Galaxo heißt er, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ist das,
der war doch überhaupt nicht nötig.
Nein, natürlich nicht. Die hätten auch so in der Kneipe sitzen können und so. Richtig. Aber dadurch, dass der halbe Hintergrund diesen unfassbar geilen Tanz aufführt, das ist so fantastisch. Und ich wünsche mir, dass das zusammengeschnitten wird und als 10-Stunden-Version, als Lavalampe. Das weißt du was, das sollte das neue Testbild werden. Oder so die Lavalampe oder weiß ich nicht was, das Kaminfeuer nachts im Öffentlich-Rechtlichen, dieser Tanz. Überleg dir mal, wie viele Bewegungen und Moves die da hatten und die Synchronisation muss ja einstudiert gewesen sein. Und das sieht so witzig aus, dass man wirklich versucht hat, sich alle Aspekte dieser Welt Gedanken zu machen, wie die wohl anders sein könnte, ne? Also so die Effekte, du hast schon gesagt, hier Laser und dieser ganze Start- und Landeeffekte, was alles mal was Neues war, was heute Serien oft viel einfacher machen als durch sowas. Klar, wurde sie recycelt, aber man hat sich halt Gedanken gemacht. Dieser Tanz, guckt euch diese YouTube-Videos an, ich verlinke da auch was mit diesem Tanz, der ist so unfassbar gut und fantastisch und das muss ja sich jemand ausgedacht haben, das muss ja geprobt worden sein und so und das ist ja, da hätten sie sich ja auch viel leichter machen können, indem da einfach ein paar Leute sitzen.
Ich finde das ja auch immer klasse, wenn du dann so mit Leuten redest, die dann immer sagen, ja, das ist doch die Serie mit den Bügeleisen auf der Konsole und den Plastikbechern.
Die haben nie Doctor Who geguckt, die haben nie altes Doctor Who geguckt.
Also. Erstens mal das und zweitens mal, aber du hast, nachdem du das erste Mal gemerkt hast, hast du das aber auch schon wieder vergessen, weil die Serie einfach gut ist, die da drumherum ist.
Ja, ja, klar.
Ne? Du siehst da, natürlich siehst du da, wo sie die Kurven geschnitten haben, weil einfach das Geld nicht da war. Aber die Geschichten sind super erzählt, die Schauspieler sind großartig.
Ja.
Also es ist ja wirklich eine Top-Besetzung. Also für damalige Verhältnisse waren das ja wirklich alles schon Top-Stars.
Ja.
Und du hast natürlich auch diese Musik von Peter Thomas.
Ja, also das kann man gar nicht hoch genug loben, allein das Intro,
Intro ist sowieso über jeden Zweifel erhaben, aber dann mein Lieblingsstück ist ja wirklich Schubidu, Schubidubidubidu.
das ist wirklich fantastisch und das war auch, glaube ich, überwiegend, die Produzenten, waren die nicht auch die Regisseure irgendwie davon? Theo Metzger war auf jeden Fall einer der Regisseur, ja doch, auch ja, Regie, nee genau, Michael Braun und Theo Metzger. Also schöne Namen.
Deutscher Name.
Die haben abwechselnd Regie geführt. Man sieht es auch so ein bisschen, dass da so ein einheitlicher Stil da war, ne? Was man so bei 7 Folgen natürlich auch leichter machen kann. Aber das ist schon, wie gesagt, ich bin halt wirklich auch von diesem Abseits der Hauptstory, wirklich von diesem Worldbuilding, ne? Von diesen Kommandostrukturen, die wir da haben hier.
Richtig.
Dieser Sicherheitsdienst, der GSD-Dienst, dann die schnellen Raumverbände, ne? Dann so die Erdregierung quasi und das alles. Und das ist das, was wir wirklich in fast jeder Folge sehen, das sind wirklich total spannende Hintergrundgeschichten und die wirklich uns diese Welt näher bringen, ne?
Und das Faszinierende ist ja wirklich, dass diese Serie auch mit 7 Folgen komplett auserzählt ist, weil in der ersten Folge wird ja der schnelle Raumkreuzer Uria mit seiner Besatzung degradiert zur Raumpatrouille.
Ja.
Und am Ende der letzten Episode wird ja diese Degradierung wieder aufgehoben.
Ja.
Das heißt also, diese ganze Raumpatrouille-Geschichte von der Orion ist damit eigentlich auch auserzählt.
Ja, ja, es ist tatsächlich, es ist halt ein Story-Arc Zeit, wo es noch kein Story-Arc gab wahrscheinlich.
Das ist eine Serie mit 7 Folgen zu einer Zeit, wo Serien normalerweise 22 Folgen hatten.
Ja, und vor allen Dingen einen Gegner sich zu schaffen, mit dem man nicht irgendwie reden, kommunizieren kann, weil was man natürlich vielleicht auch aus dem einen oder anderen Geldgrund gemacht hat, dass es nicht so viel Interaktion gab, das mag sein, aber das hat man einfach genial gelöst halt, ne?
Richtig. Ne? Und du erfährst ja auch im Laufe der Serie zwar immer mehr über die Frogs, aber denen ihre Welt, denen ihre eigentlichen Beweggründe,
ja,
das erfährst du alles nicht. Das bleibt eine unsichtbare Bedrohung, eine unfassbare Bedrohung.
Das habe ich tatsächlich nur richtig in einer anderen Serie mal später nochmal erlebt, und das ist Space 2063 mit den Chicks. Bis halt zum Ende der Staffel zumindest, wo wir auch nicht wirklich viel, nichts über sie wussten und es auch keine Interaktion gab. Und der Serie wirft man natürlich auch ein militärisches, faschistoides Bild so ein bisschen vor halt, ne?
Wobei es ja auch in Star Trek nicht anders war, im Endeffekt. Mhm. Nur in Star Trek hast du eben von dem, was auf der Erde los war, überhaupt nichts mitbekommen.
Ja, das haben wir in in 54 Jahren quasi, das sind wir nicht weiter, ne?
Also, ja gut, da sind wir jetzt doch ein bisschen weiter, ja. Aber mittlerweile wissen wir ja, wie die Föderation von innen aussieht.
Ja, wir wissen, dass die Sternflotte und die Föderation jetzt endgültig dasselbe ist. Nein, aber du hast recht, man hat eigentlich nie viel, außer vielleicht mal, wenn man mal bei Cisco was gegessen hat, bei Ciscos, und dann Jambalaya gefuttert hat. Ansonsten hast du da nichts erfahren. Und das ist halt das wirklich das Große und kombiniert halt auch mit wirklich tollen Darstellern in tollen Charaktermomenten. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Remake nicht so einfach gewesen wäre. Wahrscheinlich in Deutschland wäre es nicht bezahlbar, das vernünftig zu machen heute. Also da ist der deutsche Markt wahrscheinlich zu klein halt dafür. Und mit den Amis, da ist es ja immer schwer, so, die würden es dann selber remaken, und dann hast du wahrscheinlich, weiß ich nicht, Dwayne The Rock Johnson spielt Major Cliff Alistair und The Rock spielt auch Lieutenant Tamara Lagalowski in einer. Dann haben wir Vin Diesel, der Lieutenant Mario De Monti spielt.
Ja. Und du hättest dann so totale geile Computereffekte.
Ja, genau.
Die komplett davon ablenken sollten, dass die Serie eigentlich von den Charakteren getragen
wird. Ja, und pass auf. Und dann, und der Computereffekt Groot spielt Lieutenant Hasso Sigbjørnsen.
Genau.
Und
genau.
Wir wissen wieder, der Trailer beginnt mit In a World.
Was? Vor allen Dingen haben die dann eben nicht nur ganz normale Beiboote wie die Landsets, sondern die haben dann aufgetunte Landsets.
Ja, selbstverständlich. Das ist dann
die
so
natürlich schneller sind.
Fast to the Landsets, weißt du, irgendwie so.
Ja, genau. Also, nein, das würde heutzutage gar nicht mehr funktionieren, weil keiner sich die Zeit nimmt, auch so zu erzählen.
Ja, klar, natürlich.
Weil es ist ja eine ruhige Erzählweise, die meiste Zeit.
Ja, klar.
Es ist ja sehr dialogbezogen und sehr charakterbezogen. Und die Effekte sind eben nur da, wenn sie sein müssen, wenn die Orion mal startet oder wenn die das Weltall gleitet, dann siehst du immer die gleichen Aufnahmen.
Ja.
Es gibt halt nur ein gewisses Set an Special Effects in der ganzen Serie.
Ja,
das ist nun mal nicht so groß.
Ja, das wäre auch, wenn es mehr Folgen gewesen sind, da wäre es halt wahrscheinlich noch viel stärker aufgefallen. Ja.
Ich glaube, dann hätten sie auch wieder mehr Geld gehabt und hätten weiter produzieren können.
Ja, vielleicht. Ja, das magst du. Wir können uns 3 Effektshots leisten. Wie verteilen wir die über die Staffel? Ja.
Aber wie gesagt, damals, ne, 50% Einschaltquote, was nun auch kein großes Wunder war, weil man hatte ja nur 2 Programme.
Gab es das eine oder das andere?
Ne? Und die hatten dann auch eine Sendezeit. Ich glaube, die waren irgendwie um 21.15 Uhr. Ja. Also wirklich eine Sendezeit, wo die Leute auch vor dem Fernseher gesessen haben, als Familie noch. Dementsprechend war das logisch, dass sie hohe Einschaltquoten hatten. Aber was man da eben auch sieht, damals war es eben nicht so wichtig, eine Einschaltquote zu haben, denn sonst hätten die weiter produziert bei dem Erfolg.
Ja, richtig. Und dass sich das Öffentlich-Rechtliche, na gut, es gab ja nichts anderes. Okay, wer sollte es sonst machen?
Eben,
ja.
Es gab keine Privaten. Und fürs Kino war es einfach nicht möglich gewesen, war es auch zu aufwendig gewesen. Du brauchst ja 7 Stunden.
Mhm. Ne? Nee, das wäre tatsächlich nicht möglich gewesen. Ja, aber ich bin halt wirklich immer noch fasziniert auch von diesen ganzen Begriffen, die halt geprägt haben. Dieses Rücksturz zur Erde, ne? Also manchmal, wir fliegen
schlafende
nach Hause.
Schlafende Energie.
Schlafende Energie. Und da verweise ich tatsächlich auch wieder auf diese Folge mit der Supernova, dieser ganze Plan von dem guten Cliff McLean ist auch so fantastisch, wenn er sagt, wenn er das so mit so einer auf so ein Blatt Papier aufzeichnet, wenn wir diese Linie erreicht haben. Ab hier, hasso, schlafende. Bei dieser Linie streuen wir Bomben auf den Flugplan, also auf den Flugweg der Supernova. Da habe ich gedacht, wie fantastisch ist das, weil er das einfach so, diesen ganzen Plan, der ist verständlich, der ist logisch und er kann ihn aufmalen. Weißt du, das ist, wo man sagt, ja, das macht total Sinn. Und dann dieser Effekt mit dieser Supernova, diese Brände, das ist, glaube ich, irgendwie so ein brennender Holzball irgendwie eigentlich.
Oder ein Filzball, ne? Oder sowas war
ja, das. Ja, genau. Aber toll gemacht, oder?
Ja, ja. Und dann alleine, dass die Crew ständig am Saufen ist.
Ja.
Das ist ja auch der Hammer, ne? Die saufen ja auch während dem Flug.
Ja, überhaupt keine Probleme. Bei einigen Sachen sieht man das tatsächlich.
Ja, ja, klar. Aber die haben ja auch kaum Probleme irgendwie.
Ja, aber weißt du was? Man merkt sich die Namen relativ schnell und jeder bekommt so ein bisschen Hintergrund, so ein bisschen Charakter. Und natürlich gibt es eine Fokussierung, aber wir erleben auch wirklich von jedem irgendwie was. Also man kann sich die Namen relativ schnell merken.
Ja, anders als bei modernen Serien, wo man zwei Seasons braucht, ne?
Und immer noch nicht weiß, wie der Waffenguy, der Kommunikationsguy eigentlich heißt.
Ach ja, stimmt, da gibt's auch noch einen Kommunikationsguy, genau.
Ich nenne sie Com-Guy und Weapons-Guy. Ja, auch was ich auch toll finde, ist, die hatten ja relativ eine relative Länge, 60 Minuten, ne? Immerhin eine Stunde, das ist schon, also auch schon ein bisschen gut, die mussten keine Werbung zeigen.
das war da damals so die Durbridge-Länge, ne? Die Durbridge-Krimis hatten auch immer viermal eine Stunde und so. Mhm. Also das war schon üblich damals im Fernsehen.
Wurde denn im Kindergarten damals viel über die Serie geredet?
Was heißt im Kindergarten? Ich war ja schon Schüler.
Ja.
Knapp. Ja gut. Knapp. Ja. Es wurde von mir sehr viel über die Serie geredet, was dann dazu geführt hat, dass mein Opa mir dann endlich den Bibliothekausweis besorgt hat. Damit ich dann andere Sachen auch mal lesen kann in der Richtung, damit ich dann vielleicht auch mal über was anderes rede, weil ich war Cliff Alistair McLean. Also das war mein Idol, mein großes. So wollte ich mal später werden. Ich wollte dann später auch mal die Orion befehligen. Als ich dann etwas größer wurde, kam ja dann diese andere Serie aus den USA. Die kam dann 4 Jahre später ins deutsche Fernsehen. Mhm. Diese komische Serie mit den bunten Kostümen und so, weil wir hatten dann auch schon Farbfernseher.
Ob sich das durchsetzt?
Ja, aber da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, Orion war mir damals immer noch lieber.
Ja, kann ich mir
echt gut vorstellen. Fand ich wirklich spannender. Weil es auch eine durchgehende Geschichte ja auch ist, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es war ja auch eine durchgehende Geschichte über die 7 Seasons, über die 7 Folgen.
Es ist wie ein bisschen jetzt wie bei Mandalorianer. Es gibt einen Story-Arc quasi, aber es sind alles starke Einzelepisoden, die auch abseits dieses Story-Arcs funktionieren, wo du sagen kannst, Mensch, empfehle mich, ich spreche es ja immer wieder an. Ich vermisse auch solche Serien, wo man sagen kann, Mensch, empfiehl mir mal 1-2 Folgen, die ich mir so ein bisschen repräsentativ angucken kann für die Serie. Und da kann ich dir 7 nennen, die du dir gucken kann.
Richtig. Ja. Da kannst du einfach irgendeine nehmen. Was aber interessant ist, ist, wenn du die in der Reihenfolge guckst, hast dann eben so, ich glaube in der 3. oder 4. Episode kommen das erste Mal Roboter vor, die dann in den weiteren Episoden aber auch wieder vorkommen. Also du kriegst, dieses Worldbuilding funktioniert eben auch über die Episoden gestreckt langsam.
Genau.
Die packen nicht alles in die erste Episode, sondern lassen dich langsam daran teilhaben und zeigen dir immer mehr. Also es ist faszinierend, wie die aufgebaut war. Also das war so ein Glücksgriff fürs deutsche Fernsehen damals.
Was ich auch faszinierend fand, ist, dass wir zwischendurch ja auch einmal die Orion verlieren. Also sie wird ja zerstört. Und gegen eine, richtig. Ich glaube, sie ist die 7, irgendwie die Orion 7 haben sie. Und dann wird gegen sie die Orion 8, die halte ich fest, innen und außen genauso aussieht. Da sind so, weißt du, die Updates sind so unter den Dingern, weißt du, so unter den.
Ja gut, ich meine, das hat man dann später bei anderen Serien auch gemacht, ne?
Ja, aber
man dann in jedem Kinofilm mindestens einmal das Raumschiff vernichten musste.
Da heute hätte man A dahinter geschrieben, weißt du? Die Orion 7a.
Genau, also das war schon, ne, das, also ich glaube schon, dass die Amis da auch später dann doch einiges abgeguckt haben.
Das mag sein, ja. Was mich damals, das weiß ich noch, unheimlich irritiert hat, war weißt du, wenn du mit Star Trek sozialisiert bist, ne, dann das ist dann so sozialisierend, weißt, dass einem alles andere irgendwie, das ist dann nicht Star Trek. Das kommt einem dann so komisch vor, weißt du? Und dann, das ist bis heute bei mir immer hängen geblieben, ist das Schreien in dieser Serie. Gerade bei
McCain. Das stimmt.
Ich frage mich, also im Prinzip so, Befehle werden dann halt auch mal gebrüllt und Widerspruch wird auch mal niedergebrüllt quasi. Ne? Aber ich frage mich immer, kommt das aus der U-Boot-Welt? Hat das Boot davon später das übernommen oder ist das einfach so eigentlich auf solchen Schiffen?
Du, ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich war jetzt noch nicht so oft in der Situation, dass ich im Weltraum in so einem kleinen Kästchen da rumgeflogen bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch so eine gewisse Klaustrophobie auftaucht. Auch wenn das Schiff ja relativ groß ist. Also sie haben ja mehrere Räume und mehrere Etagen, auf denen sie sich da verteilen. Und wenn du dir dann immer mit den gleichen 7 Leuten so auf den Sack gehst, kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch schon mal lauter zugeht. Mhm.
Richtig. So.
Und ich finde das eigentlich, fand ich das immer relativ natürlich, wie die miteinander umgehen. Und es ist ja auch nicht bösartig, wenn die sich anbrüllen.
Richtig, ja, man merkt einfach, das sind Freunde halt auch, ne?
Im Laufe der Zeit geworden. Richtig, genau. Die sind schon seit Ewigkeiten miteinander unterwegs und man sieht ja auch, wenn dieses neue Element dazukommt, eben die Tamara, wie die alle ihre Witzchen über die machen und ne, alle miteinander über die witzeln. Andererseits sie aber auch versuchen, ins Team zu integrieren, was ich auch faszinierend fand.
Total, weil ich hatte bei der zweiten Folge, wo sie dann auftaucht, erst so ein Gefühl, oh, jetzt mobben sie sie. Tatsächlich ist es fast mehr, es ist natürlich, der ein oder andere Spruch hätte man sich wirklich sparen können, aber es wird sehr schnell zu einem Foppen und sie ist auch sehr schnell akzeptiert und einfach, sie würden für sie halt genau das tun, was sie auch für die anderen tun würden halt. Ne?
Und sie macht ja auch mit.
Sie macht auch mit, genau.
Ja, also das ist ja nicht so ein schwacher Charakter, der da irgendwie reingebügelt wird, sondern die ist ja wirklich auch ein starker Charakter und eine super starke Figur, vor allem bis zum Ende hin, wo wir ja dann das bekommen, worauf wir die ganze Zeit warten, nämlich den Kuss.
Küsschen.
Es geht ja nur um den Kuss eigentlich in der ganzen Serie.
Ja, eigentlich, aber ganz ehrlich, dieser Figur, also allein schon dieses, sie kriegen einen politischen Offizier mit an Bord.
Geil, ne?
Wenn du der Commander eines Schiffes bist, ne? Und du bekommst quasi
ein Wachhund.
Du bekommst quasi vom romulanischen, vom vulkanischen Oberrat einen Wissenschaftsoffizier mit, der Paul. Ja. Ne? Ja, das ist ja eine ähnliche Situation so ein bisschen, ne? So, ja, nur dass sie eigentlich ja wirklich nur die Funktion hat, so die Stimme quasi von dem GSD-Dienst zu sein und halt so ein bisschen aufzupassen halt, ne? Also, und diese Rolle hätte ganz schnell richtig scheiße werden können.
Richtig.
Und das ist nicht so. Also wenn ich das auch so ich habe ein paar Foren und so geguckt, die Figur wird durchweg positiv aufgenommen.
Mhm. Ja? Sie ist also wirklich, sie ist der zweitstärkste Charakter in der ganzen Serie. Also das ist natürlich Dietmar Schönherr, den du nicht übertreffen kannst. Mhm. Weil also das war wirklich, ich bin danach ein ganz, ganz großer Dietmar Schönherr-Fan gewesen. Ich habe mir sogar die Schlagerfilme im Kino angeguckt mit ihm. Mhm. Und ich habe Wünsch dir was geliebt.
Ja.
Wünsch dir was war ja noch ein weiterer Schritt in der gleichen Richtung im Endeffekt. Auch, das war ja schon fast Anarcho-Fernsehen.
Ja.
Es zog sich ja alles so ein bisschen aus diesem Klischee-Fernsehen, was du damals hattest, raus. Orion und eben dann auch Wünsch dir was und dann auch die Talkshow später.
Ja.
Das waren also alles Sachen, die Dietmar Schönherr war sozusagen der Harald Schmidt der 60er und 70er Jahre.
Ja, kann man wirklich so sagen. Ich fand auch, dass der auch er ist ja leider vor einigen Jahren schon von uns gegangen, ich glaube 2014. Aber er hatte auch immer, auch später auch, der ist auch einer, der im Alter, der hatte immer so was Ehrwürdiges, fand ich. Ne? So mit dem Bart und wo er dann so grau dann geworden ist und so. Ne? Und da dachte, und Dietmar Schönherr hatte immer so ein bisschen so die coole, lässige Arroganz ist das falsche Wort, aber so. Er hat immer so eine Lässigkeit drin, aber er hatte eine gewisse natürliche Autorität.
Weißt so du? Elder Statesman.
Ja.
Ne? So ein bisschen was. Und er war ja später auch schwer politisch aktiv bei den Grünen und so.
Ja.
Und in der Friedensbewegung. Also, er war also auch immer ein sehr sympathischer Mensch.
Ja. Ja, er hatte, das ist so ein bisschen, bei ihm ist das Altern so positiv verlaufen, wie es zum Beispiel auch beim Connery gewesen ist.
Auch richtig,
da,
genau.
Auch da ein harter Verlust, wirklich.
Also jetzt haben wir schon zwei so ja. traurige Dinger. Reden wir auch noch davon, dass die Angela demnächst schlechte Haare hat, weil der Gott, Udo Walz tot ist.
Jetzt haben wir auch noch Udo Walz verloren.
Ja, eben. Ach, also das ist schlimm.
Was will dieses Jahr noch von uns? Ganz ehrlich. Wenn das so war. Aber ich habe es an anderer Stelle mal gehört. Wenn das hier weiter so läuft, dann können wir, wenn das also weiter mit der schlechten Stimmung und so ist, dann können wir sowas wie eine Pandemie zukünftig halt nicht mehr machen. Ne? Dann ist das halt so.
Dann wird das eben ausfallen lassen.
Dann fällt das halt aus, dann habt das. Dann eben nicht. Eben. Ne? Ja,
was haben wir dann, worüber wir uns aufregen können? Ne? Also.
Das Crusade-Remake von Babylon 5.
Hör auf jetzt.
Die 109 Folgen, die bestellt wurden. Hast du noch nicht gelesen? Das wär's. Nein. Ja, ja, ja. Nee, aber weißt du was? Ich fand auch gerade Wolfgang Völz, muss ich einfach nochmal erwähnen, als Mario De Monti. Ich finde den. Wolfgang Völz ist ja jemand, der danach auch noch richtig berühmt wurde. Ne? Also nicht nur als Captain Blaubergs Stimme, sondern den hat man immer irgendwo gesehen oder gehört und so. Und ich finde es total faszinierend, diese Stimme zu hören, aber ihn so deutlich jünger in dieser Serie halt zu sehen. Und er war ja da so ein bisschen, er war auch so ein bisschen, ich fand den Job super, er war der Armierungsoffizier. Mhm. Wo ich mich bis heute frage, was ist ein Armierungsoffizier?
Das ist der immer wieder die Schutzschilde ersetzt, die aus Metall.
Ja,
draußen immer die Schutzschilde wieder drum, wenn alles kaputt gegangen ist.
Ja, aber die ganzen, da muss man wirklich mal die Funktion durchgehen. Wir haben halt, McClane, der ist der Commander, der Major. Der ist einfach nur
der Boss.
Er ist der Kommandant des schnellen Raumkreuzers Orion. Dann haben wir Tamara als GSG-Sicherheitsoffizier, dann haben wir Wolfgang Völz als Armierungsoffizier. Mhm. Dann ist der gute Hasso ist der Bordingenieur, verständlich. Dann haben wir aber auch noch Lieutenant Atan Shubashi, der ist der Astrogator.
Ja.
Also, das ist schon mal super. Dann super haben wir dann Lieutenant Helga Legrell als Raumüberwachung, für die Raumüberwachung.
Ja, da habe ich mich jetzt auch gefragt. Also, die haben einen Astrogator, der ja schon die Sternkarten betrachtet. Und dann haben sie nochmal jemand, der nochmal in die Sterne guckt.
Ja, offensichtlich, ne? Kann man nicht genug haben. Haben wir gar keinen Feuermann. Also keinen, der irgendwie hier permanent an der Waffe sitzt, ne?
Ne, wird ja auch wenig geschossen.
Ja, aber auch tatsächlich, dass wenn man sich die Hauptdarsteller durchsieht, dann sieht man tatsächlich auch diese Befehlsstruktur. Dann haben wir hier den Befehlshaber, der hier, was war, Trafner?
Wamsler
war super. Leiter GSG haben wir dann noch, Befehlshaber der Raumkräfte. Da gibt es ja auch einen Unterschied. Dann haben wir Marschall Kublai Krim, der ist der Befehlshaber der Raumstreitkräfte. Und dann haben wir noch, klar, General Lydia van Dijk, Befehlshaberin, die ist die Befehlshaberin der schnellen Raumverbände. Also wir sehen auch einen Unterschied.
Und Kommandantin der Hydra.
Und faszinierend, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen den Raumstreitkräften und der schnellen Raumverbände. Das ist total faszinierend. Aber weißt du was? Das ist ja offensichtlich, ich sag dir eins, das ist so typisch deutsch, da werden Versorgungsposten geschaffen.
Ja, natürlich.
Offensichtlich hat man gesagt,
und die sind auch alle verbeamtet. Also du kannst davon ausgehen, wenn die irgendwann nicht mehr im Weltall rumfliegen, kriegen die eine gute Rente.
Ab A12 atme ich nicht mehr selber.
Ja, genau.
Nein, aber das muss so bei der Unterscheidung der Raumstreitkräfte und der schnellen Raumverbände gewesen sein. Dass da irgendeiner gesagt hat, da brauchen wir noch ein paar Jobs hier. Claudio und wie sie alle heißen, die brauchen nur, dann trennen, das sind doch nur das, wir haben doch nur 12, nee, wir brauchen da mehrere Verbände, aber wir haben doch gar nicht, doch, das sind zwei Kommandostrukturen, völlig getrennt. Das ist so typisch deutsch eigentlich, ne?
Ja, absolut und vor allen Dingen auch für die damalige Zeit, wo ja auch das Geld noch relativ locker saß, ne?
Ja, richtig.
Darf man ja auch nicht vergessen, wir sind da ja noch so in den Endauswirkungen der Wirtschaftswunderzeit und damals war das Beamtentum hier in Deutschland eben ganz normal. Da warst du bei der Post, da warst du 3 Jahre, hast deine Ausbildung gemacht, da warst du Beamter.
Ja, auf Lebenszeit.
Und dann konntest du so Dinger bringen wie ein Kumpel von mir, der 92 dann ein bisschen Rücken hatte und mit 35 dann in Rente gegangen ist bei der Post.
Hat er dann bis zum Ende gehabt, den Rücken. Ja, aber das, weißt du, das ist einfach so irgendwie so total realistisch, dass das genau so passiert. Dass es dann so 1000 verschiedene Player gibt, die da diese Militärstruktur im Hintergrund sich irgendwie aufteilen, ne?
Und vorne sind eben die Arbeitspferde wie Alistair McLean, der da arbeiten muss halt.
Ja. Ja, und die, wie gesagt, die Bedrohung ist ja allgegenwärtig, ne? Und das muss man auch auch sagen und dass sie auch so darstellen, dass nicht alles irgendwie, also ich fand es irgendwie ganz gut, dass sie da mal einen anderen Weg gegangen sind und einfach gezeigt haben, so die Menschheit ist da und dann gibt es halt auch noch Aliens, aber es gibt da nicht so riesen Allianzen mit tausend anderen Welten, was ja in anderen, ne, was ist ja mal ein interessanter Ansatz, ne, das ist einfach auch mal wirklich, ne, weil nicht immer alles in einen großen Verband halt, wir sind uns alle einig übergegangen ist. Halt.
Nee. Also ja. Da gibt es ja selbst zwischen den Menschen noch Probleme.
Richtig.
Ne, also mit den Kolonien. Also ich sag ja die Frauenkolonie oder
die Deserteure,
oder wo die den Wissenschaftler dahin bringen, da gibt's ja auch nochmal zur Sache. Und dann übernehmen die Frogs ja auch irgendwann mal die Kommandostruktur, ne?
Ja.
Was ja auch ein Hammer ist.
Was total also, krass ist, ja, was, so diese Infiltrierung, was man sich in anderen Serien dann doch gescheut hat zu machen, ne? Hat man da mal einfach so durchgezogen, ne?
Ja, also richtig.
Ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Und ich muss einfach den Namen erwähnen, weil ich ihn einfach wirklich so großartig finde. Die Folge mit dem Science-Fiction-Autor Peter Paul Ibsen.
Ja, richtig. Geil, ne?
Total geil. Super. Dieser ganze Charakter ist total super. Dieser Lebemann-Typ, der da raufkommt und sagt, ich schreibe übrigens ein Buch und ich möchte, darf ich mal, brauchen Sie denn Ihre weiblichen Crewmitglieder unbedingt alle für den Start? Oder kann ich da kann ich mit denen hinten eine Party machen. Da musste ich sehr lachen. Als er sagte, brauchen Sie die denn alle für den Start? Und dann, dass er mal die Lancet fliegen will und dann von dem Absturz natürlich, weil er von diesem Richtstrahl abweicht und dann sofort gefangen genommen wird. Auch diese Weltraumszenen waren so super. Also diese Planetenoberflächenszenen waren super, weil du halt gesehen hast, dass der Hintergrund halt so reinkopiert ist halt. Ne?
Ja,
aber
gut,
es sieht
aber
toll aus. Hat einen Style, es hat einen eigenen Style.
Genau, das ist es nämlich. Es ist ein einheitlicher Stil auch, der da durchgezogen wird. Und wie gesagt, die Special Effects, klar, sind die aus den 60er Jahren. Aber die sind, sag ich mal, überzeugender, als wenn ich mir heute eine Folge UFO angucke.
Ja, und ich sag dir eins, das Schwarz-Weiß war da genau die goldrichtige Entscheidung, was das Alter angeht. Ne? Also
absolut.
In Farbe könnte das, also ist jetzt spekulativ, aber in Farbe hätte das vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr so gut gealtert, ne?
Ja, ich meine, guck dir die HD-Versionen von Star Trek an, von der Originalserie. Das sieht teilweise wirklich nicht gut aus.
Ja, also, jetzt sehe ich einfach wirklich das Holz. Weißt du?
Ja, genau.
Jetzt siehst
genau,
du das Holz im Turbolift finde ich das ganz ganz schlimm.
Ja, und dann siehst du, dass einige Knöpfe auf den Armaturen hinten auch wirklich nur so Holzklötze sind, die da drauf geklatscht sind
und was
bunt bemalt.
Beim Turbolift immer wahnsinnig macht, dass das der unten keine Trennung hat. Also das ist ein durchgängiger Gang. Also das Ding kann sich nicht bewegen. Eigentlich. Manchmal ist es, oder das Make-up, da siehst du ganz oft so, bei dem Data ist da so ein gutes Beispiel. Das ist
Data
so,
sein Hals.
Ja, richtig, Grüße. Ja, aber dass es nicht so richtig runtergeschminkt ist oder unterschiedlich dick geschminkt wurde. Und da, HD ist vielleicht auch nicht für alles, so war es ja auch nie gedacht halt, ne? Deshalb, würdest du eine Farbremake, also würdest du eine farbliche Bearbeitung der Serie brauchen? Eher, du würdest doch eher ablehnen, das, oder?
Absolut, absolut. Es ist genauso wie, ich brauche auch keinen bunten King Kong oder einen bunten Frankenstein oder einen bunten Night of the Living Dead.
Nee.
Das sind Filme, die sind nun mal so gedreht und die sind also bewusst so gedreht. Ich meine, das Schlimmste wäre immer noch Elephant Man in Farbe. Weil ich weiß, wie das Make-up vom Elephant Man in Farbe aussieht. Das wäre bestimmt nicht so angenehm.
Ja.
Alles so in Grün.
Großartig. Was ich toll fand, als die Serie jetzt auf Netflix reingekommen ist, als ich da was dazu getwittert hat, haben sich sofort Leute gemeldet, die gesagt haben, ach, guckst du jetzt auch gerade? Und die war zumindest kurz auch in den Top 10 der meistgesehenen Programme.
Ja,
bei Netflix. Und das ist, überleg mal, das ist jetzt bald 60 Jahre her.
Ne? Ja, bei Netflix unterschätzt ja auch immer die Altersstruktur ihrer Zuschauer, finde ich.
Meinst du? Meinst du, dass sie auch zu jung schätzen?
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, wenn Netflix es so machen würde wie Amazon und zwar auch älteres Zeug mal reinbringen würde, weil bei Amazon findest du ja Schlagerfilme, da findest du ja alles, wenn du genau danach suchst, ne?
Ja.
Würden die vielleicht auch ein paar neue Abonnenten kriegen?
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Weil ich bin selber am Überlegen, also wenn jetzt Discovery durch ist mal wieder, dann kündige ich, glaube ich, mein Abo wieder, bis Discovery wieder kommt, weil ich habe eigentlich keinen Grund, ich gucke eigentlich kein Netflix.
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich fast ausschließlich Netflix gucke. Bei mir, also was weg kann, wenn wir kurz einen Exkurs machen, was weg kann, ist wahrscheinlich Disney Plus, weil ich ehrlich gesagt bis auf Mando irgendwie gefühlt habe, alles andere Interessante für mich jetzt gesehen habe. Ja, nach ein paar Monaten,
ich,
ne?
Da bin ich immer noch, ich hoffe ja immer noch, dass die ganzen Donald-Cartoons jetzt mal irgendwann kommen.
Das wäre ein Grund, tatsächlich. Ja. Aber ne? Ganz ehrlich, ärgert es dich nicht auch, wenn du manchmal siehst, ey, ich zahle für denselben Dienst genauso viel wie ein Ami und der hat das und das und das und das und ich krieg hier die Sparversion für mehr
das
Geld?
Das habe ich ja nicht.
Das ja gut, ja nicht, aber ne? Wenn du, ich sag, der normale User bist halt, ne?
Ja,
der gut, den deutschen Account hat, ne?
Dann aber welcher normale User hat denn kein VPN laufen? Mittlerweile, also jetzt bitte ich dich. Alter,
komm, nein, aber Alter. Grundsätzlich ist es doch blödsinnig auch im Hinsicht auf die Vermarktung, oder?
Natürlich, natürlich, ja? Natürlich.
Also das wäre so, wie wenn du sagst, hier ist ein Film, der kommt, der ist in Amerika 120 Minuten lang, die Deutschen kriegen die 90-Minuten-Fassung.
Ja gut, das hatte ich ja nun jahrzehntelang.
Ja, okay. Du bist einfach ein schlechtes Beispiel für sowas.
Also ich meine, wenn ich in die Videothek gegangen bin, habe ich immer nur 84 Minuten Filme gesehen.
Ja, ja. Ja, das stimmt.
Also die Deutschen, die haben da schon gerne auch mal einen ganzen Handlungsstrang komplett rausgenommen. Also ich sag jetzt mal hier so bei den Eastern damals und so. Hm. Ja, wenn du denkst, die ganzen Shaw Brothers Filme waren immer 100, 110 Minuten und in Deutschland waren die dann 79, 80.
Ja, das ist so eine totale Unart, ne? Also ja. Nicht nur, also Gewalt ist ja das eine, aber so die Filme dann so quasi eigene Versionen rauszuschneiden, ja. Ne? Das ist, obwohl ich da auch immer zwiegespalten bin. Ich bin ja, ich glaube, da sind wir uns ja nicht einig. Ich bin ja auch ein Fan der Schnodder-Synchro von Rainer Brandt.
Oh.
Ich weiß und jeder wahrscheinlich, ja, ich weiß, dass man sagt. Eigentlich ist es ja auch, wenn man so überlegt, hat man damit ja auch das Werk eines anderen genommen und es einfach für sich umgearbeitet und so eine eigene witzige, lustige. Aber ich bin halt komplett so damit aufgewachsen und ich kann es mir anders nicht vorstellen. Und ich glaube, ganz ehrlich, Make My Words, das wäre nie so erfolgreich gewesen in Deutschland, zumindest hier im deutschsprachigen Raum ohne das.
Also wenn's um die zwei geht, okay.
Mhm.
Ne, also Persuaders war wirklich im Original keine tolle Serie und die ist wirklich nur durch die deutsche Synchro wirklich interessant geworden und lustig geworden. Mhm. Aber bei anderen Sachen wie bei den Bud Spencer und Terence Hill Western, bei den echten Italo-Western, war es teilweise schon peinlich, ne? Hügel der blutigen Stiefel mit einer Schnodder-Synchro war eigentlich schon ziemlich daneben.
Ja, also wenn du das kann ich aber verstehen, wenn du nachträglich diese Filme, die man schon kennt, nochmal so neu bearbeitest, also nochmal drüber gehst. Wenn du sie aber von Anfang an so nur kennst, ne, dann ist es da an der Stelle was anderes. Aber ich weiß, damit bin ich inkonsequent, weil das ja auch eine eigene Interpretation der Filme ist. Wenn ich gerade sage, auf der anderen Stelle finde ich das natürlich dem Werk gegenüber auch nicht so ganz respektvoll halt. Ne?
Na, also ich finde also mittlerweile auch das, was man so an deutschen Synchros angeboten bekommt. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzte Mandalorian-Folge, weil hier eben eine Freundin saß, die eben nicht so gut Englisch kann, habe ich die in Deutsch geguckt.
Mhm.
Und die musste ich mir dann später am Abend nochmal im Original angucken, weil es einfach gar nicht geht. Ne?
Hm.
Also die deutsche Synchro hat auch schwer nachgelassen im Laufe der letzten Jahrzehnte.
Ja. Ne, da kann mich der Lehrtmann ein Lied von singen.
Ne, weil da wird ja keine Mühe mehr rein investiert, weil ja. Es ist einfach solche Massen, die heutzutage synchronisiert werden müssen.
Ja,
und die müssen schnell synchronisiert werden. Früher hast du ein halbes Jahr Zeit gehabt.
Ja, das ist ja jetzt bei auch Serien, die wirklich am Tag nach der US-Ausstrahlung ausgestrahlt werden, die haben nur wirklich ein paar Tage noch dafür, ne?
Ja, und das noch nicht mal das, auch selbst wenn die kriegen ja auch teilweise 2-3 Wochen vorher das Material noch, aber die kriegen ja das auch nur stückelweise. Ne? Früher hast du in der Synchronisation ja auch mal den kompletten Film vorher gesehen. Und konntest dir einen Eindruck daraus machen, was ist dein Charakter, was entwickelt sich aus deinem Charakter, hast du ja heute gar nicht mehr. Die kriegen da ihre 3 Zeilen, die sprechen die und dann ist es dann Feierabend. So wie ich das ja hier in der Hörspielszene auch erlebe.
Ja, klar.
Ne, weil ich mache ja öfter Hörspielstimmen und dann kriegst du eben dann nur diese 3 Drehbuchseiten, wo du drin bist und weißt überhaupt nichts über deinen Charakter und über die Story. Ist schon scheiße.
Stelle ich mir total schwierig vor, auch generell dieses alleine aufnehmen und dann irgendwie, sprech mal diese 5 Sätze ein, ohne irgendeinen Zusammenhang irgendwie zu haben.
Richtig, genau.
Also und ich finde auch, ich bilde mir auch mittlerweile ein, dass man das in neueren Synchronisationen echt immer mehr hört. Ne, ja. Dass das irgendwie nicht passig ist, die Stimmlage nicht so richtig auf Figuren abgestimmt sind. Ist immer noch sehr stark, also in Gänze betrachtet. Ne?
Im Vergleich zur internationalen Synchros sind wir natürlich noch großartig. Also im Vergleich zur russischen Synchro, wo dann der ganze Film erzählt wird, von einer Stimme.
Beide Rollen. Mulder und Scully von derselben Person. Das ist
unglaublich. Also man hat ja immer wieder mal wieder so, wenn man aus dem Internet irgendwas Seltenes sich mal ausleiht, dass dann mal eine russische Synchro drauf ist. Das ist schon Halleluja.
Ja, richtig, richtig. Aber um nochmal kurz auf Raumpatrouille Orion
zu kommen. Oh ja, lass uns mal zu dem Thema kommen.
Ich hatte noch ein Interview gefunden von dem guten Herr Schönherr, der sagte, dass die Serie damals durchaus absolut ernst gemeint gewesen ist. Zwar humorvoll, also Humor war drin, aber sie war auch schon sehr ernst gemeint und nicht so, also heute wird ja immer so ein bisschen, wird sie ja als sehr verschroben betrachtet, immer so ein bisschen. Ne? So
ist,
ein bisschen
ist sie auch nicht.
Ist sie auch, aber ich glaube wirklich so aus dieser Zeit raus,
ja.
Ne? Da war das dann durchaus ernst gemeint.
Du hast sie doch vor kurzem erst wieder gesehen.
Ja.
Sie ist doch immer noch spannend. Das ist
absolut.
Was.
Absolut.
Also haben die doch da eigentlich im Endeffekt alles richtig gemacht. Weil du guckst die Episoden wirklich mit Interesse. Das ist nichts, wo du nebenher da sitzt und twitterst.
Ja, es war sogar so, dass ich wirklich an dem Abend noch dachte, ich musste eigentlich noch für eine Podcast-Aufnahme was anderes mir angucken und habe dann gesagt, oh nee, eigentlich habe ich jetzt Bock, Raumpatrouille Orion weiterzugucken.
Ja.
Ich kannte es und ich kenne es ja, also es ist ja nicht das erste Mal gewesen, aber es ist natürlich so, dass ich es auch nicht so präsent habe, wie ich andere Serien präsent habe. Ne? Also das ist eher so, ich habe es in den 90ern mal gesehen, dann in den frühen 2000ern, offensichtlich alle Jahrzehnte einmal. Offensichtlich ist es so ein Ding. Aber dadurch hat man auch immer das Gefühl, es irgendwie so ein Stück weit nochmal neu zu sehen, finde ich.
Richtig. Und wenn du es dann siehst, dann bist du wieder überrascht, wie gut die Serie eigentlich ist.
Richtig, richtig. Das fängt schon mit den Lanze-Dingern an. Und ich werd nie über diese Helme hinwegkommen, die das Loch oben drin haben.
Ja gut, das war ja nun mal...
Ja, die mussten ja echt atmen. Ne?
Ja eben, ja. Die mussten ja halt atmen. Das ist ja eben das Problem bei diesen dummen Schauspielern, dass sie auch noch atmen müssen.
Aber heute löst man es dadurch, ich habe mir sagen lassen in aktuellen Serien, dass es einfach nur einmal kurz gezeigt wird, dass da so ein Kraftfeld über dem Kopf liegt.
Ja.
Und danach tun wir so, als ist es unsichtbar, den Rest der Folge. Ja,
also das konnten die aber auch schon bei Next Generation.
Ja, ja, richtig, ja, richtig.
Also da konnten sie auch plötzlich auf dem Planeten sein. Oh, hier ist zwar Gas, aber im Moment können wir noch atmen. Im Moment
wir
ist
haben, alles gut. Wir haben etwa 42,5 Minuten Zeit hier zu atmen.
Genau.
Ja, aber ganz ehrlich, bei manchen Sachen kann ich einfach auch verstehen, dass da filmische Entscheidungen einfach getroffen werden müssen, damit man die Story erzählen kann.
So,
ne? Oder?
Aber das filmische wird dann hinter die Story gesetzt. Das ist das Interessante.
Ja klar, Form folgt
Inhalt. Hier steht tatsächlich der Inhalt im Vordergrund. Hier stehen die Geschichten im Vordergrund, die erzählt werden. Und die sind, wie gesagt, auch nach 40, 50 Jahren noch spannend. Und das ist eine ganz große Ausnahme.
Weil, das stimmt, ja.
Guck dir mal, ich habe letztens versucht, in den Durbridge-Krimi das Halstuch zu gucken, weil der war ja auch damals der wahnsinnige Straßenfeger. Und du kannst diese langsame, stumpfe Erzählweise und dieses uninspirierte Runterfilmen kannst du dir heute nicht mehr angucken. Das geht einfach nicht. Das ist einfach so langweilig gewesen. Und so war das deutsche Fernsehen damals. Es war langweilig.
Ja, aber
und dann kommt so eine Prise Frische da rein plötzlich.
Ja, und da hat es auch einfach, wie gesagt, das Schreien ist etwas, was mir total präsent gewesen ist, weil er es einen auch immer wieder rausholt und ich kann es auch wirklich irgendwo nachvollziehen, dass man manchmal auch, da muss es schnell gehen und da muss, vielleicht kann man nicht jede Entscheidung immer im Detail erklären, warum man sie trifft.
Ne?
Und da das unterstützt das noch und ich finde auch die Art, da kann man die Kamera, muss man wirklich die Kamera loben, dieses, dass manchmal sind die Figuren sehr stark im Vordergrund in Großaufnahme zu sehen und so und es wirkt so, wenn ich mir andere Sachen aus dieser Zeit ansehe, wirkt es sehr innovativ gefilmt halt, ne? Oder anders halt, ne?
Ja,
als bewegt. Man das zu der Zeit gemacht hat, ne?
Bewegt, da wird ja auch schon mal mit der Kamera gefahren.
Genau, und ne? So Größen, also man spielt halt mit so räumlicher Distanz und mit Tiefe und solchen Geschichten. Ich hatte tatsächlich, da liege ich wahrscheinlich falsch mit, aber manchmal, wenn ich mir so Produktionen aus den 50ern und 60ern angucke, deutsche gerade, ne, oder aus deutschsprachigen Raum, habe ich das Gefühl, das sind abgefilmte Theaterstücke. Weißt du, was ich meine mit so einer feststehenden Kamera und einfach nach vorne und macht mal?
So hat das Fernsehen ja auch angefangen, im Endeffekt.
Ja,
und
aber
das hat lange gedauert, bis da überhaupt mal Innovation reinkam.
Aber war man dann da nicht schon in den 60ern weiter eigentlich so in Masse?
Also wie gesagt, guck dir mal alte Fernsehkrimis aus der Zeit an. Also es ist schon...
Es hat was Theaterhaftes, ne?
Es hat was Theaterhaftes, natürlich. Es sind auch alles deutliche Kulissen, in denen die sich bewegen.
Was ja auch nicht schlimm ist, also Theaterstück, das ist ja alles in Ordnung. Es ist nur dann so ein bisschen einfach von vorne. Es ist so, als wenn vorne eine Kamera steht und jetzt spielt.
So, ne? Aber du darfst ja auch nicht vergessen, die Kameras waren damals ja auch riesig groß, die Fernsehkameras. Ne, die wurden ja dann immer von zwei Leuten bewegt noch und also. Andererseits, es gab damals auch schon TV-Shows, die groß gearbeitet haben. Mhm. Und die gut gearbeitet haben.
Aber ich glaube, es sind die Sachen aus dieser Zeit, die so innovative Wege und sich vielleicht auch ein bisschen das Ganze aufwendiger gemacht haben, über die man nach Jahrzehnten noch redet.
Mhm, richtig. Ja. Es ist ja auch so, ich meine, wir sind hier Ende der 60er Jahre, so Anfang der 70er ging es ja los mit dem Fernsehen, wo das Fernsehen wirklich auch mal Risiken eingegangen ist. Wo dann so Sachen wie Millionenspiel oder Smog oder solche Fernsehspiele mal gemacht wurden. Mhm. Aufwendig und vor allen Dingen auch, sag ich mal, teilweise nicht dem Mainstream entsprechend, sondern Probleme aufgreifend. Das war ja vorher gar nicht üblich. Mhm. Also es war schon so eine Zeit, wo das Fernsehen sich weiterentwickelt hat. Und das war so, ich sag mal, der erste Schritt.
Ja, aber ich habe das Gefühl, so gerade bei uns ist dann nicht so viel darauf gefolgt. Also es hat lange gebraucht.
Es hat lange gebraucht, aber
bis dann mehr passiert ist.
Mittlerweile muss ich doch sagen, ist das deutsche Fernsehen doch eigentlich gar nicht so schlecht.
Nö, es gibt Leuchtfeuer halt, ne?
Richtig, genau. Ne? Es gibt eben immer wieder so Highlights, die wir gucken. Aber das war in den 90ern auch nicht anders. Da hattest du einen Harald Schmidt, aber du hattest eben auch ganz, ganz viele Shows mit Volksmusik und Ähnlichem.
Ja, tatsächlich. Ich habe letztens eine kleine Doku gesehen, auch kleiner Exkurs über Viva in den 90ern. Mhm. Und die haben ja im Prinzip so viel vorweggenommen, was dann 10, 20 Jahre später schlicht und ergreifend Influencer im Internet halt machen. Ne? Richtig. Also das ist schon, und das im Fernsehen halt, und also quasi am Internet gemacht und gerade so Community behaftet und so sehr anarchisch. Und
Giga-TV.
Giga-TV, die waren einfach zu früh dran. 10 Jahre später hätten sie, na gut, das machten jetzt zum Teil ein bisschen die Rocket Beans halt, aber da kommen sie halt auch her. Das sind halt auch dieselben Leute, ne, überwiegend. Ne? Und das sind schon so Wegbereiter, und das hat es in der deutschen Medienlandschaft auch immer wieder gegeben. Klar, natürlich hast du, wie wir schon gesagt haben, hier Schmiteinander und solche Geschichten. Ne? Wir haben total große, natürlich.
Mhm. Ne? Und vor Schmiteinander hatten wir noch Extra-Tour.
Ja.
Aber ja, das kennt heute keiner mehr. Also das ist alles ein bisschen vergessen mittlerweile. Ja.
Aber nicht vergessen ist natürlich die Raumpatrouille. Und die Raumpatrouille wird auch, glaube ich, noch in 50 Jahren nicht vergessen sein, weil einfach, es sind einfach diese Kreativität, die man da reingesteckt hat, und das fängt vom Set-Design an, über die Effekte, wie du schon gesagt hast, die tollen Charaktere, die tollen Figuren, die spannenden Geschichten. Wenn ich vorhin gesagt habe, man hat alle Science-Fiction-Klischees in 7 Folgen gepackt. Ja, aber wie gesagt, es waren zu der Zeit ja noch keine Klischees.
Eben. Und noch eine innovative Sache, die mit Raumpatrouille gestartet hat, das Comic-Magazin Lupo Modern hat damals tatsächlich Fotoromane zur Serie gebracht.
Während der Produktion zu
der Serie? Während der Produktionszeit, also während die Serie in Deutschland lief, haben die angefangen, Fotoromane zu veröffentlichen, also immer 3 Seiten pro Heft. Mhm. Und die habe ich damals auch gesammelt, weil das natürlich, ne, wir hatten ja kein Video und nichts. Wenn wir die Serie nochmal gucken wollten, hatten wir dann die Fotoromane. Ist leider alles verschütt gegangen im Zuge eines großen Abwasserrohrbruchs, aber
beim Hersteller.
Darf ich überhaupt nicht drüber nachdenken.
Nein, das ist furchtbar. Totaler Albtraum. Ja gut, es hat Hörspiele gegeben, das waren die Folgen in den Hörspielen.
Es gab Romane.
Genau, es gab Romane, es gab ein Quartett, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das habe ich auch mal gehabt.
Richtig. Bei den Romanen, muss ich noch sagen, fand ich sehr witzig zu lesen, dass das von den Autoren damals aus dem Perry Rhodan-Umfeld die Romane geschrieben wurden.
Jein. Hauptautor war wirklich Kurt Brandt, und der war ja Ren-Dark-Autor. Der war zwar ganz anfangs auch mal bei Perry Rhodan, ist dann aber mit der eigenen Serie gestartet, mit dem Ren-Dark 66. Und ist meiner Meinung nach auch ein ziemlich unterschätzter Autor, weil der hat wirklich sehr innovative Sachen gemacht.
Okay. Also,
und die Orion-Romane sind toll zu lesen, wenn man sie nochmal in den Finger kriegt.
Also ja gut.
Aber kriegt man ja nicht.
Nee, offensichtlich. Ich habe auch mal geguckt, aber da kriegt man tatsächlich ähnlich wenig wie zu einer Raumstation aus den 90er Jahren, die nicht Star Trek heißt.
Ja.
Es ist
ja,
alles ja, so ein bisschen, ist, ja, es ist alles so ein bisschen weg. Und dann, wie gesagt, der Kinofilm, ne, und diese DVD-Box, von der ich vorhin gesprochen habe, die kann ich echt sehr empfehlen.
Die ist halt geil, alle, ne? Vor allem, wenn du die aufklappst und die kleine Orion da oben rausklappst.
Total. Das ist total super.
Süß.
Das ist voll toll. Ja, und da ist halt alles drauf halt. Du hast halt die 7 Folgen, du hast halt den Kinofilm. Kann man zu stehen, aber ich finde, kann man zu stehen, wie man will, aber es ist okay, den sich mal anzusehen halt, weil sie das dann, ich meine, klar, 7 Folgen hast du auch mal weggeguckt, wenn du aber keine Zeit hast, um sie 7 Folgen anzusehen, dann guckst du dir halt 90 Minuten lang ein Filmchen an halt, ne?
Ja, aber es nimmt schon viel von der Spannung der Serie weg.
Ja,
weil es ja auch noch ironisch und überzeichnet ist durch diese tollen Kommentare dazwischen.
Das tatsächlich, ja. Ich glaube auch, dass das so nicht entstanden wäre, wenn man das in den 60ern so einen Film daraus zusammengeschnitten hätte.
Genau, weil es ist einfach, wie gesagt, klar, mit der ironischen Betrachtung von außen, die haben da ein Bügeleisen stehen und das sind Plastikbecher, die da oben hängen und das sind Duschköpfe. Wunderbar, sehr lustig, aber das hat nichts damit zu tun, dass die Serie trotzdem spannend war. Und ist.
Ja, also, richtig, richtig. Ja, ich glaube, es ist schon ein Grund, warum man die heute auf Netflix auch mal, warum Netflix die zumindest, vielleicht waren sie extrem günstig und man hat sie mit irgendeinem Til Schweiger-Film zusammen gekauft, die rechnen wir erstmal vor. Ja. Also, wenn ihr kein Ohrhasen und 2 Ohrhasen haben wollt, müsst ihr aber auch noch Raumpatrouille Orion mitnehmen.
Ja, aber das wäre doch super für ein Remake. Til Schweiger als Cliff Alistair MacLaine.
Und als Tamara Jagalow.
Schlafende Energie.
Das will ich immer noch. Scheiß Schlafende. Hier scheißt du Schlafende hinzu. Ja, genau. Ich fand es auch schön, dass es sogar noch bis in die 80er Jahre Ausstellung gegeben hat, wo man so Props von der Serie sich angucken konnte. Ne, gerade der Laserstrahler ist super.
Der ist geil, ne? Der ist vom Design her auch mal was ganz anderes.
Ja, der sieht auch, wenn man ihn sich an die Seite klemmt, tatsächlich eigentlich aus wie ein Accessoire halt, ne?
Ja. Also das war schon sehr schick, sehr 70er.
Ja, ja, ja. Ich hatte auch gelesen, dass sie eine relativ lange Produktionsdauer hatten. Also die Dreharbeiten waren schon sehr, sehr lange, aber auch die Vorbereitung, das zog sich wohl über fast 2 Jahre. Und das sieht man halt auch an, dass sich da Leute wirklich Zeit genommen haben und Gedanken darüber gemacht haben halt, ne?
Ja, es ist ja auch in jegliches Ausstattungsdetail ist ja auch futuristisch.
Ja. Ja.
Ne? Also da die Sessel und die Stühle, die da haben, die Tische, das ist alles sehr futuristisch gestaltet und das hast du bei anderen Serien eigentlich seltener.
Das finde ich auch interessant, sie haben nicht gesagt, ja, wir gehen jetzt irgendwie 300 Jahre in die Zukunft quasi, und aber eigentlich sind so die Grundsachen wie jetzt, wir bauen aber so 2, 3 optische Highlights irgendwie ein, die ein bisschen anders sind, sondern sie haben wirklich sich gedacht, wie jedes anders sein könnte als heute, wie wirklich fast jedes Stück, was uns in der Serie begegnet, irgendwie ist irgendwie anders.
Ja.
Ne, als das, was wir heute. Und das, diesen Aufwand muss man sich halt wirklich auch mal vor Augen führen, halt. Ne, dass man, also allein das darüber nachdenken würde, bei mir schon Kopfschmerzen verursachen.
Eben, und das für nur 7 Episoden.
Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich als dass man hoffte, damit wirklich was sehr, sehr Großes zu schaffen. Und das hat man ja auch. Ne? Das muss man ja auch sagen. Nur, dass vielleicht man gedacht hat, Mensch, Herr Schönherr, nehmen Sie sich die nächsten 30 Jahre nichts vor.
Ja.
Diese Rolle werden Sie jedes Jahr jetzt spielen.
Ja, 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 ja. Aber damals wurde ja auch noch gar nicht so gedacht, speziell im deutschen Bereich nicht.
Du meinst, ja, also es war okay, wenn man sagt, das ist jetzt unser Projekt und wenn das fertig ist, dann gibt's halt, wenn es ankommt, machen wir nochmal was, ansonsten
eben,
ist es halt
so. Genau, genau. Ne? Also so Lederstrumpf gab es ja auch dann immer nur 3 Teile und das war's dann. Obwohl Helmut Lange ja noch lebte und der hätte ja auch noch andere Teile machen können.
Also, dass es nicht von vornherein auf eine lange Laufzeit und auf Fortsetzung ausgelegt sind, meinst du?
Ja, wir sind eben nicht wie heute, ne?
Ja.
Wo heute alles direkt so geplant ist, dass du die ersten 3 Seasons ja im Endeffekt schon am Stück bestellst.
Wir bestellen 100 Folgen. Und was ist, wenn das scheiße wird? Was? Was? Ich hab das akustisch nicht verstanden. Ach, egal.
Könntest du mal mit den Crusade-Witzen aufhören?
Nein, also, ich mach doch keine Warte auf nächstes Jahr. Aber mach ich ja nicht. Aber ich fand das bei einigen Comedy-Serien sehr witzig. Dieses, kennst du dieses Konzept, dieses 10-to-90-Konzept, dass sie irgendwie, wenn du produzierst 10 Folgen und wenn die einen gewissen Quotenschnitt haben, bestellst du gleich 90 weitere Folgen.
Natürlich. Damit
du die, und da dachte ich auch, und es gibt keine Serie, bei der das funktioniert hat.
Married with Children.
Okay. Hä? Was ist das?
Married with Children. Die verrückte Familie hier, Al Bundy.
Das meine ich nicht. Das waren später Konzepte, jetzt vor einigen Jahren, wo hier die Serie hier, hier mit Charlie Sheen rausgekommen ist, hier mit die Wutprobe als Serie und sowas. Da hat man das nochmal gemacht. Das war nicht hier bei alten Sitcoms, sondern das hat man jetzt in den letzten Jahren mal ausprobiert, dass man dieses mit den 10 Folgen über den Schnitt und dann bestellen wir gleich 100. Und da sind halt alles, was daraus geworden sind, waren einfach Serien, die dann einfach sich
10
Folgen. Hat dann keiner mehr geguckt. Nee, man hat dann schon, aber du hast dann auch, das war ja bei der Wutproben-Serie, ich vergesse jetzt, wie sie im Original heißt, Anger Management, genau, bei Anger Management.
Ja, genau.
Und da hast du ja auch gemerkt, gut, nach Folge 40 war auch nichts mehr witzig und dann musst du aber trotzdem noch 60 Folgen durch.
Ja,
also,
aber das geht mir bei den meisten Comedy-Shows so.
Ja, das fehlt mir im Moment tatsächlich wirklich, eine richtig geile Comedy-Serie, auf die ich mich wirklich freue, wie früher hier sowas wie King of Queens lange oder How I Met Your Mother oder die ersten 4 Staffeln Big Bang Theory.
Aber da wird es schwierig, auch Innovation zu bringen, ne? Also gerade beim Comedy-Sektor sind die, also gerade bei den Sitcoms sind die so eingefahren mittlerweile, die sind so durchproduziert, die Scheißdinger. Da geht auch keiner mehr ein Risiko ein.
Ja,
so ein Risiko wie zum Beispiel da eine Stoffpuppe als Hauptdarsteller zu nehmen, das war...
Mr. Floppy!
Ja.
Nein, heute, weißt du was, heute ist das so, sitzt dann der Senderchef da und sagt, bringt mir Tim Allen.
Genau.
Bringt mir Tim Allen und werft ihn vor mir zu Boden. Und dann brauche ich irgendeine Familie. Irgendwas. Was ist denn aus den Cosby-Kindern geworden? Gibt's die noch? Nein, also im Moment...
Was ist denn aus dem Cosby-Vater geworden?
Aber es ist auch, heutzutage sieht man das alles anders. Ich hab in so aktuelle Sitcoms an der einen oder anderen Stelle mal so reingeguckt und dann denke ich, da habe ich das Gefühl, die versuchen jetzt im Moment sehr stark wieder so Richtung, wie sie in den 90ern Sitcoms machen. Wieder sehr weg von diesem Aufwendigen, sondern hin zu Kulissen und Familie und Wohnzimmer-Style zu gehen. Und deshalb holen sie sich zum Teil auch wirklich die Darsteller aus dieser Zeit. Hast du mal diese furchtbare Connor-Serie gesehen, aus der Roseanne also quasi der Nachfolger von Roseanne?
Hab ich nicht geguckt, nee.
Ich habe 4 oder 5 Folgen geguckt, ich fand das grottenlangweilig. Dann hast du schon John Goodman als Hauptdarsteller und machst eine grottenlangweilige Sitcom.
Das musst du ja erstmal bringen, überhaupt irgendwas mit John Goodman langweilig zu machen. Obwohl, ist ja schon einigen gelungen in den letzten Jahren.
Ja, gut, klar, er ist vielleicht auch ein bisschen wahlloser geworden, was sein Erfolg, aber grundsätzlich ist er ein großer Typ halt, ne?
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, na gut.
Ja, gut, wir schweifen ja schon wieder sowas von gewaltig ab, ne?
Ja, ich glaube, weil wir auch so im Prinzip relativ erschöpfend drüber geredet haben.
Ja.
Oder fällt dir noch was ein, was du noch zu Raumpatrouille
oben? Nee, wie gesagt, ich habe die Comics, die Comic-Version habe ich ja jetzt auch hier, die Fotoromane habe ich ja jetzt auch nochmal erwähnt. Das wäre zum Beispiel ein Ding, die könnte man mal in Buchform rausbringen, das wäre super. Mhm. Aber da wird es wahrscheinlich rechtemäßig gewaltig hakern. Und ansonsten, ich hoffe nicht, dass da irgendwann ein Remake kommt. Das ist genau wie bei Babylon 5, da will ich einfach keins.
Ach, das wollte ich dich gerade noch fragen, ob du dir das vorstellen könntest,
will ich nicht.
Meinst du, es ist durch, definitiv.
Kannst du heute auch, glaube ich, gar nicht mehr so bringen.
Nicht mit dem Ansatz, den die Serie auch fährt, ne?
Genau, eben. Also das Militärische und so, das müsstest du ganz in den Hintergrund setzen und das würde nicht funktionieren. Nee, absolut nicht.
Ja, das sehe ich auch so. Aber weißt du was, manches ist doch auch in Ordnung, wenn es so ist, wie es ist und es ist abgeschlossen und wir haben es ja und es macht, und du siehst ja, es überdauert die Jahrzehnte und wird nicht schlechter.
Nee, eben, absolut nicht. Und ich gucke es auch alle 5 bis 6 Jahre, gucke ich es nochmal komplett durch und bin jedes Mal wieder überrascht, wie gut die Serie ist. Also das ist immer so, aber das habe ich auch mit Babylon 5, das ist auch immer so eine Serie, die guckt man dann ab und zu mal und dann sagt man, ach, so gut war das,
scheiße. Sehe ich auch so, ja. Na gut, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit.
Kein Problem, ich bin immer da.
Sehr schön. Und wir hören uns, liebe Leute. Guckt die Serie, geht auf Netflix. Einfacher könnt ihr es im Moment nicht haben, wenn nicht, wenn ihr ein Probeabo habt oder sowieso. Guckt Raumpatrouille Orion, die 7 Folgen sind es mehr als wert und guckt sie immer wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
Tschüss. Shady blues, splitty white, shabba-dibba-doo-woo, splabba-doo-woo.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.